Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glaube macht Politik. Alle Bundestagsfraktionen haben ja religionspolitische Sprecher. Das sind also die Politiker, die die Ansprechpartner sind für Kirchen und für Religionsgemeinschaften und die sich um so ziemlich alles kümmern, was mit Religion zu tun hat. Und so freue ich mich, dass ich heute bei Bodo Ramelow sein kann und mit ihm sprechen kann, hier in Erfurt in seinem Wahlkreisbüro. Und Bodo Ramelow ist ja ein sehr außergewöhnlicher Politiker. Auch innerhalb der Linkspartei ist er ein außergewöhnlicher Politiker. Er regierte 10 Jahre lang als erster Ministerpräsident der Linkspartei den Freistaat Thüringen. Er ist sowieso überhaupt der erste Ministerpräsident der Linkspartei in ganz Deutschland. Und das auch noch als gebürtiger Westdeutscher. Außerdem ist er auch Christ, was für die Linkspartei auch nicht unbedingt so zur DNA gehört, zumindest. Jetzt sitzt er seit 2025, seit der Mission Silberlocke, zu der er auch gehört, sitzt er im Bundestag und ist dort Vizepräsident des Parlaments und eben auch religionspolitischer Sprecher seiner Fraktion der Linken. Bei kaum einem Thema ist Politik ja so stark mit Religion verknüpft, wie das beim Nahostkonflikt ist. Und Bodo Ramelow, der mir gerade jetzt gegenüber sitzt, der ist gerade erst von einer Reise zurückgekehrt von Israel. Außerdem hat er auch noch den Papst Leo XIV. Getroffen in einer Generalaudienz. Darüber und noch über einige andere Dinge will ich heute mit ihm reden. Und eben auch, was das so bedeutet für ihn als religionspolitischer Sprecher der Linkspartei oder der Linksfraktion zu arbeiten im Bundestag. Und es geht natürlich auch um seinen persönlichen Glauben. Herr Ramelow, welche Eindrücke bringen Sie denn jetzt aus Israel mit? Was beschäftigt Sie vielleicht noch?
Ich glaube, das, was ich an Eindrücken mitgebracht habe, wird mich noch länger beschäftigen. Wir haben als Bundestagspräsidium am 7. Oktober im Bundestag mehrere Veranstaltungen gehabt. Wir haben am 7. Oktober auch die Angehörigen der Geiseln, die deutsche Staatsbürger sind, deren Vertreter im Bundestag empfangen als gesamtes Präsidium. Und Julia Klöckner hat auch mit vorbereiten lassen, dass wir eine große Israel-Kunstausstellung an dem Tag eröffnen. Faktisch eine Wiedereröffnung, weil das sind die Kunstwerke, die zu 50 Jahren diplomatischer Beziehung Bundesrepublik Israel damals angekauft worden sind. Und die hat das Präsidium extra wieder zusammenstellen lassen, damit wir das am 7. Oktober mitzeigen. Und Julia Klöckner ist dann noch im Tempelhofer Feld gewesen und hat dort die Ausstellung zum Nova-Festival, also da, wo das Massaker von der Hamas begangen worden ist, eröffnet. Und am Abend haben wir gemeinsam den Film gezeigt im Bundestag über die Schreie nach der Stille, ein Dokumentarfilm über das Massaker am Nova-Festival. Das habe ich alles im Kopf gehabt, als ich vor 24 Stunden auf dem Nova-Gelände gestanden habe. Ich habe in die Gesichter geschaut, der Fotos, da sind an jedem Baum, der neu gepflanzt ist, jetzt ein Foto angebracht. Man sieht auf einmal die Menschen in ihrer Lebensfreude, die ihr ganzes alles zerstört bekommen haben und die Familien damit auch einen Traum zerstört bekommen haben, weil auf jedem dieser Bilder sieht man den Traum, wie sie am Tanzen sind, wie sie fröhlich sind. Und diese Vorstellung, die ich im Kopf dabei hatte, was die Frauen geschildert haben in dem Film, was da wirklich passiert ist, die Art der Brutalität. Und dazu bedurfte es nicht einmal der Bilder, die waren alle verpixelt, sondern die Erzählung war schon so, dass es einen umhaut, mit welcher Brutalität, mit welcher Menschenverachtung die Hamas-Mörder gezielt Frauen nicht nur ermordet haben, sondern vorher erniedrigt, zerstört, vergewaltigt und auch körperlich zerstört haben, um alles das, was auf diesem Nova-Festival ja getanzt worden ist, die Rafer, die da ihre Musik gefeiert haben, ihr Leben gefeiert haben, dass das von den Tätern auch verachtet wird. Und diese systematische Zerstörung, das habe ich alles im Kopf, als ich dort übers Gelände gelaufen bin. Und während ich dort übers Gelände laufe, höre ich schweres Maschinengewehrfeuer. Und man sieht ja, wenn man sich auf durch die Negerwüste bewegt und auf das Nova-Festivalgelände zufährt, hat man eine bestimmte Stelle, wo man auch Gaza-Stadt sieht. Also man sieht auch die Zerstörung und diese Wechselgefühle, die mich da umtreiben. Andererseits, und das ist diese andere Geschichte, ich bin ja nach Israel geflogen und dann nach Jerusalem gefahren, weil die Benediktinerabtei und Abt Schnabel mich eingeladen hatten, ich solle die Laudatio für den Mount Zion Friedenspreis halten für 4 Beduinen, die aus dieser Negev-Wüste in dieses Nova-Festival während des Massakers gefahren sind und haben 40 Menschen gerettet. Also 4 Muslime, die überhaupt nicht darüber nachdenken, was das für sie bedeuten kann, dass das mörderisch ist, was sie gerade erleben, die aber die Gewalt sehen und mit ihren Pickups dort reinfahren und alles, was sie greifen können an Menschen, einfach in die Pickups holen und wegfahren, rausfahren, damit sie schnell genug von den Mördern wegkommen. Und auch diese Geschichte von den 4 Beduinen hat mich so bewegt. Das war der Grund, warum ich dann auch geflogen bin. Und wir sind dann auch gemeinsam, die Mönche, die Benediktiner von der Abtei, wir sind am nächsten Tag gemeinsam in die Negev-Wüste gefahren. Einerseits in das Nova-Festival-Gelände, aber dann sind wir zu der Familie der Beduinen gefahren und haben dort ein wunderbares gemeinsames Essen gehabt. Aber die Cousins haben noch mal erzählt, was sie selber erlebt haben, wie sie es erlebt haben. Und dann so ihre Botschaft, also wir waren jetzt eine ganze Gruppe von Christen, also überwiegend, ich denke so 3/4 der Reisegruppe waren Christen, der ein oder andere Jüdin und Jude dabei. Und dann erzählen uns diese ganze Familienmitglieder, dass sie als Moslems sich nicht als Moslems definiert haben, sondern als Menschen, die einfach gesehen haben, dass menschliches Leid da ist. Und das ist das, was mich so berührt hat. Und deswegen sage ich, ich spüre, dass es beides gibt. Es gibt im Moment eine tief verwurzelte Schmerzentwicklung, die aber auf der palästinensischen Seite durch sehr viele getötete Zivilmenschen und auf der jüdischen Seite, weil jeder einen in der Familie hat, der jemanden kennt oder der betroffen ist. Und auch zu der, was ich noch zu verarbeiten habe, gehört eben auch, dass ich in der jüdischen Gemeinde war, mit der ich seit 17 Jahren verbunden bin. Und der Kantor sagt, unsere Seele ist so voller Schmerz, wir haben keinen Platz für den anderen Schmerz. Und dann spüre ich, wie weit der Weg ist, dass man Worte wie Vergebung und Versöhnung überhaupt nur denken kann. Also dazu sind die Wunden noch viel zu frisch und die Konfliktlinien. Ich bin froh, dass mit dem Trump-Plan zumindest die militärische Unterbrechung eingetreten ist, auch wenn sie nicht vollzogen worden ist, denn heute ist wieder bombardiert worden. Und mit Bomben löst man das Thema nicht, sondern der weitere Teil des Plans ist notwendig, nämlich die Entwaffnung der Hamas und den Umbau des Gazas, sodass es überhaupt eine Chance gibt, mit internationalen Kräften dort und das heißt auch mit den arabischen Nachbarländern zusammen, braucht es eine andere Perspektive, damit Gaza sich überhaupt entwickeln kann.
Das eine ist ja, dass man diese Nachrichten, die wir alle sehen, also sowohl auf Social Media als auch in klassischen Nachrichtenkanälen, Zeitungen und so, dass man das irgendwie so wahrnimmt. Und ja, man ist auch so ein bisschen durchaus auch ergriffen, wenn man dann Geschichten hört und liest und auch sieht. Aber sie waren jetzt ja wirklich vor Ort auf diesem Platz, wo dieses furchtbare Massaker, was ja der größte Angriff auf Juden, gezielt auf Juden war, seit der Shoah war, wo man als Deutscher vielleicht auch nochmal anders drauf schaut. Inwiefern war das anders, als sie da wirklich vor Ort waren und das auch das Gewehrfeuer natürlich auch gehört haben, aber eben auch gesehen haben hier, das ist jetzt auch Realität, was man auch spüren kann vielleicht.
Ich habe extra den 7. Oktober im Deutschen Bundestag erwähnt, weil schon der Film eine notwendige Zumutung ist, wenn man als Mensch fühlen will, was da wirklich passiert ist. Wenn man die Dimension des Schreckens verstehen will, muss man sich so etwas auch gestatten, auf sich wirken zu lassen. Es ist harter Tobak, aber die Frauen erzählen das, was sie gesehen haben, was sie gespürt, was sie gefühlt haben. Und dazwischen dann die 4 Beduinen, die einfach wahllos also das lebendige Körper greifen, um sie in die Pickups zu holen, um sie wegzubringen. Denn wenn man auf dem Gelände ist, merkt man auf einmal, was es heißt, wenn da Hunderte von Angreifern einfach als Mordbestie über ein Festival einbrechen. In meinem Kopf ist dann Sonne, Mond, Sterne Festival an der Bleilochtalsperre. Das ist die Musik. Das ist, da sehe ich, dass wenn die einmal im Jahr kommen, dann ist das eine außergewöhnliche Zeltstadt. Dann sind da ein paar Tage wirklich, wackeln die Wände vor Musik. Und ich stelle mir vor, in so etwas gehen einige hundert Mörder rein. Und dann merkt man die Dimension. Und ja, das war für mich nochmal ein wichtiges Element, um auch die Trauer auf der israelisch-jüdischen Seite zu spüren, aber eben auch zu merken, dass jenseits dieser Trauer es auch eine Perspektive braucht. Weil Trauer muss zugelassen sein und sie muss verarbeitet werden können, damit Schmerz verarbeitet wird. Insoweit geht es jetzt auch noch um die 13 getöteten Geiseln, deren Körper immer noch fehlen. Mhm. Aber ich will es mal so sagen, ich bin vor 5 Wochen in Warschau gewesen, zu 60 Jahren Ostdenkschrift der EKD. Und ich hatte die Ehre, im Seimas dazu eine Rede zu halten und den Bundestag zu vertreten. Und wenn ich mir vorstelle, dass vor 60 Jahren, als die EKD diese Denkschrift verfasst hat, waren die Wunden derer, die ermordet worden sind, die Wunden derer, die vertrieben worden sind, die Wunden derer, die ihre Heimat verloren haben, auf allen Seiten. Das sind ja nicht nur die Deutschen, die dann vertrieben worden sind nach 45, sondern auch die Polen, die vertrieben worden sind, weil ein Teil Polens ja von der Sowjetunion okkupiert und annektiert worden ist. Und vor 60 Jahren, also 1965, war es fast ein Wunder, dass diese Denkschrift auf einmal die Worte Vergebung und Versöhnung thematisiert und die polnischen katholischen Bischöfe antworten mit tatsächlich am Ende der Formel Vergebung und Versöhnung. Und daraus entsteht etwas, was später mit Willy Brandts Kniefall beendet worden ist. Und wenn du in Warschau stehst und weißt, diese ganze Stadt war zerstört, die Deutschen haben diese Stadt vom Erdboden getilgt, dann ist das ähnlich wie das, was ich auf mich habe gerade wirken lassen. Und damit gehen diese Worte Vergebung und Versöhnung in meinem Kopf hin und her. Aber wenn ich nachfrage, und das ist nicht, man kann da nicht hingehen und belehrend sein. Man kann nur mit den Menschen reden, fühlen und den Schmerz zulassen. Aber man muss auch verstehen, dass nur eine Chance auf Versöhnung besteht, wenn man den Schmerz des anderen auch sieht. Insoweit habe ich in meiner Rede Michael Sabar zitiert, das ist der lateinische Patriarch in Jerusalem gewesen vor 17 Jahren. Das war am 22. Juli 2008 war ich anwesend, als Michael Sabar seine Funktion als Patriarch abgegeben hat an den neuen Patriarchen Tval. Und da hat Michael Sabar ein Satz gesagt, der mich bis heute begleitet. Religion darf nie Teil des Problems sein. Religion muss immer Teil der Lösung sein. Und Michael Sabar hat es damals ergänzt und umrissen, hat gesagt, erst wenn Jüdinnen und Juden mit den Augen der Palästinenser schauen und die Palästinenser mit den Augen der Jüdinnen und Juden schauen können, erst dann wird es eine Chance auf Frieden geben. Das war vor 17 Jahren.
Was ich interessant fand, was Sie erzählt haben von den 4 Männern, die jetzt diesen Mount Zion Friedenspreis, also Zion Friedenspreis erhalten haben, das waren Beduinen. Beduinen sind ja so eine besondere Volksgruppe in Israel, die eigentlich ja Nomadenvölker sind, so traditionell. Ich bin kein Nahostexperte, ich war zwar mal bei einer Beduinenfamilie auch zu Hause, aber was ja auffällt ist, sie sind eigentlich weder jüdische Israelis, noch sind sie Palästinenser, aber sie sind Muslime. Und sie haben in dem Fall aber nicht nur vermittelt, sondern sogar rettend eingegriffen und haben Menschen gerettet, egal welche Religion sie haben, und haben sich jetzt keiner, die haben einfach sich für das Leben eingesetzt. Mich würde mal interessieren, wo Sie auch gesagt haben, Sie waren bei denen auch zu Hause. Wie, mit Sicherheit ging es doch auch dann um den Konflikt, der jetzt 2 Jahre später ja immer noch andauert, auch wenn es offiziell eine Waffenruhe gibt. Aber wirklich Versöhnung ist ja nicht, ist ja klar, es ist jetzt eine Waffenruhe. Aber von Versöhnung ist man ja noch weit entfernt. Was sagten die heute dazu? Was haben die ihnen gesagt?
Da muss man einfach dann sagen, dass sie eher patriotisch, israelisch-patriotisch argumentiert haben. Das war das, was sie, ich glaube, uns auch vermitteln wollten. Sie sind Israelis. Sie sind Muslime, da sagen sie aber, wir sind Menschen. Und das andere waren auch Menschen. Und unser Glauben sagt, wir haben Menschen in Not zu retten. Und das haben wir praktiziert. Das ist, eigentlich kam so eine Geste wie, das ist doch nichts. Und dann das Erschrecken, was sie wirklich erlebt haben. Aber man muss der Vollständigkeit halber sagen, das sind tatsächlich Nomaden, die in der Negerwüste immer schon leben. Die, die ich besucht habe, sind mittlerweile Lkw-Fahrer, sind selbstständig, haben auch
Häuser, wo so richtig festgebaut sind, und genau, Stein auf Stein ist, so.
Ja, aber eben in den zulässigen, zugewiesenen Orten. Ich bin anschließend noch in sechs,
dann, ja.
Ja, das sind aber vom israelischen Staat organisiert und angeordnete Orte. Und ich bin anschließend noch bei 6 Dörfern gewesen, die als illegale Dörfer gelten. Und ich habe mit denen, dem Dorfältesten und den gewählten Vertretern geredet, die werden einfach gar nicht anerkannt, sind auch Israelis. Und dann sagt Israel, ja, ihr lebt hier ja gar nicht. Entweder geht ihr in die Stadt, und das ist für eine nomadische Familie unvorstellbar. Sie können nicht in die Stadt gehen, das ist für sie nicht ihr Lebensweg. Und sie sagen, wir waren immer schon hier. Wir waren auch schon vor den Osmanen hier. Wir sind Teil dieser Wüste. Und wir haben das Recht darauf, unser Leben hier zu leben. Und sie leben es auch. Also haben Autos, haben ihr Mobiliar, haben ihre Tiere, haben auch einen Friedhof. Und auf diesem Friedhof soll auf einmal durch die Wasserbehörde der Wasserturm gestellt werden. Und dann sagen sie, wie könnt ihr denn auf unseren Friedhof einen Wasserturm stellen? Wie geht ihr denn mit unseren Gräbern um? Und die Behörde sagt, euch gibt's doch gar nicht. Ihr seid doch hier gar nicht. Und dann merkst du, welche Spannungen da alle in den Facetten da sind. Wir reden von rund 360.000 Beduinen in der Negev. Davon sind 200,
in so einem kleinen Land wirklich nicht unbedeutend.
Ja, und 200.000 sind in gesicherten Verhältnissen, also in diesen Orten. Und die anderen sind permanent bedroht, dass ihre Häuser abgerissen werden oder ihre mobilen Objekte, die sie errichtet haben. Und die Frage, kriegen sie Wasser, kriegen sie Abwasser, kriegen sie Strom, werden sie deutlich schlechter gestellt. Und nebendran entsteht eine jüdische Siedlung für orthodoxe Siedler. Und da sagen sie, guckt es euch an, da, hier wird uns das weggenommen. Und da merkst du, es wiederholt sich etwas, was ich in der Westbank schon gesehen habe. Ich bin mehrfach in der Westbank gewesen, im Westjordanland. Und da bin ich bei einer Familie gewesen, deren Zisterne ist einfach zerstört worden. Sie sagen, diese Zisterne haben unsere Vorfahren schon gehabt. Und an derselben Stelle, an der die israelische Armee die Zisterne zerstört, ist oben eine illegale Siedlung auf dem Berg und man sieht, die Kinder sitzen im Swimmingpool, toben, planschen, was alles in Ordnung ist. Nur der Unterschied ist, die haben oben Wasser, sind in einer illegalen Siedlung und die Nomaden unten haben ihre traditionelle Zisterne zerstört bekommen. Und dann merkst du, wie viel sonstige Spannungen da noch im Raum sind. Denn tatsächlich, diese Menschen sind alle Staatsbürger Israels. Also es ist nicht, dass das irgendwelche, da reden wir noch nicht mal von den Palästinensern in Gaza. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Und die Frage, welche Brücken kann man bauen, welche Brücken muss man bauen? Und da hat mir Abt Schnabel von den Benediktinern gesagt, er hat sehr stark den Kontakt zu den Christen im Gazastreifen gehalten. Und es gab Phasen dabei in den letzten Monaten, wo sich die Christen im Gazastreifen aussuchen konnten, von welcher Seite der Waffen sie dann am Ende angeschossen oder getötet werden. Und dann merkst du, wie bitter das alles in der Tiefe ist. Und ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt an einem Punkt, und das bewegt mich dann sehr, an einem Punkt, bei dem man über die Zwei-Staaten-Lösung sehr hart und sehr klar reden muss. Ansonsten zerstört Israel sein eigenes Fundament, auch völkerrechtliches Fundament, auf dem es steht. Denn es ist entstanden mit einem Anspruch, dass zwei Staaten zu entstehen haben. Und der zweite Staat kann nur entstehen, wenn man ihm auch jetzt die entsprechende Richtung gibt. Aber es funktioniert nur, wenn es ein wechselseitiges Anerkennen gibt. Also die israelische Seite sagt ja immer, wir haben es den Palästinensern mehrfach angeboten. Sie haben uns nie anerkannt. Es gab nur einen Ausgleich mit der Fatah im Westjordanland. Und jetzt erlebt aber auch die Fatah im Westjordanland, dass immer mehr illegale Siedlungen gebaut werden. Und offiziell sagt Israel, wir machen keine Annexionspolitik, aber nachdem ich jetzt mit den NGOs gestern noch in der deutschen Botschaft geredet habe, Peace Now und Breaking the Silence, die sagen ganz klar, es passiert was anderes. Jeden Tag wird Landnahme genommen und es gibt auch eben offene Gewalt von aggressiven Siedlern gegenüber den Ureinwohnern.
Jetzt gibt es ja einige Staaten, die auch schon zumindest angekündigt haben, Palästina als Staat anzuerkennen. Deutschland ist da nicht dabei und wird es auch auf absehbare Zeit nicht sein. Wie ist denn Ihre Vorstellung von einer Zwei-Staaten-Lösung? Denn das ist ja so eine Art Doktrin in der deutschen Außenpolitik, fast noch mehr als das Thema Staatsräson, weil sich da wirklich irgendwie alle von links bis rechts drauf einigen können, zumindest fast alle, dass zwei Staaten existieren sollen. Wenn man jetzt, ich will jetzt nicht zu weit in die Geschichte zurückgehen, aber wenn man ausgeht, 1947, der Teilungsplan der Vereinten Nationen, wo das Gebiet früher noch britisches Mandatsgebiet war, wo das Mandat dann auslief. Und dann sollte es ja einen jüdischen und einen arabischen Staat geben. Ich glaube, es war nicht ganz festgelegt, wo und wie und also jetzt die exakten Grenzen.
Es gab
und was für ein Staat dann entstehen sollte.
Siedlungsräume, die da definiert waren, aber nie richtig fest definiert wurden. Und tatsächlich gehört zur Wahrheit, unmittelbar nachdem der Beschluss kam, haben die arabischen Nachbarn den Krieg gegen Israel begonnen. Also die Antwort auf den Teilungsbeschluss der UN war ein sofortiger militärischer Krieg gegen Israel. Also das gehört zur Wahrheit dazu.
Gegen das dann existierende Israel und was dann die Palästinenser ja als Nakba bezeichnen, als
die Vertreibung.
Die Urkatastrophe sozusagen, wobei natürlich auch Juden von Vertreibung betroffen waren.
Aber da wird immer der andere Teil verschwiegen. Es wird immer von den arabischen Vertriebenen geredet und von den jüdischen Vertriebenen, die gleichzeitig aus denselben Siedlungsräumen umgekehrt vertrieben wurden, wird nicht geredet. Denn die sephardischen Juden, die dort alles auch Ureinwohner über Jahrtausende in der Region waren, die sind ja alle aus ihrer Heimat auch dann vertrieben worden. Und da wird's dann in Deutschland immer kompliziert. Deutsche Linke neigen dann dazu, dass sie dann sich auf die Seite der arabischen Nakba-Erzählung stellen. Und dann sage ich immer, ja, ich habe eben gesagt, ich war in Warschau. Was ist mit den deutschen Vertriebenen? Die galten dann in Deutschland immer unter Linken immer als Revanchisten. In Wirklichkeit haben die ihre Heimat nachgetrauert. Und die Frage, ob wir Königsberg zurückhaben möchten, ob wir
Kaliningrad, genau. Ja, also was jetzt heute Kaliningrad
na klar,
ist, russische Enklave.
Ja, und deswegen sage ich immer, also man muss an diese Themen entweder mit dem gleichen Maßstab rangehen, da kann man nicht sagen, also wir reden jetzt nur über die arabischen Vertriebenen und über die jüdischen Vertriebenen reden wir nicht, oder wir sagen, wir nehmen die Vertreibung zur Kenntnis als Grundlage und müssen ein paar andere Fragen, nämlich der Siedlungsräume, in denen sie heute leben, klären.
Warum? Aber damals hatten wir ja dann eine, das war ja die angestrebte und auch, ich sag mal, so top-down verordnete Zwei-Staaten-Lösung, die eigentlich da schon hätte realisiert werden sollen.
Sie ist ja nie abgeschlossen worden.
Genau, und seitdem sind wir auf dem Weg dahin. Und jetzt sagen die einen, from the river to the sea, Palestine will be free, was dann auch als antisemitisch dann deklariert wird, weil das bedeutet, es existiert kein Israel mehr und es ist dann einfach Palästina, fertig, gibt keinen Staat Israel mehr. Und das andere wäre eine Zwei-Staaten-Lösung, wobei man jetzt den Gazastreifen hat und das Westjordanland. Ich finde das geografisch immer allein schon sehr schwierig, das irgendwie so darzustellen. Aber wir haben jetzt ja eben über Religion vor allem gesprochen, auch weil das ja natürlich das Thema jetzt hier auch ist. Ich finde, man merkt oft, dass Religion gar nicht so der Ursprung des Konfliktes an sich immer ist, bis ins letzte Detail, sondern oft auch die Zugehörigkeit zu einer gewissen Gruppe, die dann auch eben Religion hat. Und das Beispiel mit den Beduinen, die dann eben ohne eine religiöse Brille jetzt gesagt haben, wir helfen denen jetzt, zeigt das ja eigentlich.
Ja, aber so einfach ist es ja leider auf der jüdischen Seite eben auch nicht. Ich gehe von dem Benediktinerabtei morgens runter zur evangelischen Kirche im Gottesdienst, weil ich wollte morgens in meiner evangelischen Gemeinde Gottesdienst halten. Und das erste Haus, an dem ich vorbeikomme, hängt ein Riesentransparent dran: Make Gaza Jewish Again. Und dann bin ich im orthodox-jüdischen Viertel. Und wenn die Botschaft heißt Make Gaza Jewish Again, heißt das, alle Palästinenser müssen vertrieben werden. Wohin? Auf Sinai, also in die Wüste? Soll das der Plan sein? Oder was Donald Trump mal ursprünglich gesagt hat, ein großer Golfplatz, das hat er dann korrigiert.
Die Riviera des Nahen Ostens wollte er dann machen.
Ja, diesen Satz kann ich immer noch verstehen, weil Libanon war mal die Riviera des Nahen Ostens. Und wenn man sieht, wie am Ende dieses Libanon zerstört worden ist. Libanon war in den 50er Jahren eine blühende Region. Also das war die Côte d'Azur in der Region. Und heute ist es ein Trümmerstaat mit verschiedenen, abgetrennt voneinander, verschiedenen Religionszugehörigkeiten. Also es ist die Gruppe, von der Sie reden. Das ist der Clan. Das sind auch Clans. Die definieren sich auch als Clans. Das wird auch nicht unter dem Begriff, bei uns in Deutschland wird Clan dann immer gleich als Clankriminalität. Clan hat auch was mit Hierarchie zu tun, dem Respekt dem Ältesten gegenüber. Das ist in diesen Regionen der normale Ordnungszusammenhang, dass man erstmal familiär miteinander abklärt, was man macht, wie man es macht. Und insoweit ist die Frage, wenn wir auf die Region schauen, müssen wir über mehr reden als nur die Westbank und Gaza. Dann sind wir schon bei Syrien, dann sind wir bei den Drusen, dann sind wir bei den Assyrern, dann sind wir bei den ganzen christlichen, übrig gebliebenen Christen, die in ihrer Originalheimat zu den, also die Aramäisch Sprechenden. Es gibt mittlerweile in Berlin mehr Aramäisch Sprechende wie in den ursprünglichen Siedlungsräumen. Das zeigt doch, dass da Veränderungsprozesse über Jahre und Jahrzehnte stattgefunden haben, die was mit Vertreibung und mit Nachbarschaftsneid und Zerstörung. Wenn ich dann von den Jesiden rede, das sind die, die von allen am Ende immer nur rumgeschubst, im freundlichsten Sinne. Und die einen Genozid erlebt haben im Chinga, in ihrer Heimat, und deren Frauen sind versklavt worden. Sie sind alle durchgängig, soweit sie gefasst worden sind, vergewaltigt worden, um Vergewaltigung als Mittel der Unterdrückung einzusetzen. Und da könnte der israelische Staat ein wichtiger Treiber für rechtliche Grundsätze, für Prinzipien sein. Und jetzt muss man aber wieder im israelischen Staat sehen, dass die Ultraorthodoxen sowohl die Armee ablehnen als auch den Staat. Also es wird diese Woche noch eine große Siedlerdemonstration erwartet, die soll die größte Demonstration aller Zeiten werden, die deutlich macht, wir haben mit diesen ganzen Plänen von Trump und den anderen nichts zu tun. Das heißt, da geht's darum, dass man dann immer noch von einem ganz anderen Eretz Israel träumt. Da träumt man nicht von dem Staat Israel, da träumt man von einem Groß-Israel, in dem alle anderen vertrieben sind. Das kann aber nicht das Ziel einer Weltentwicklung sein. Das wäre furchtbar, weil wir dann nämlich wieder überall auf der Welt anfangen würden, andere zu vertreiben. Dann sind wir in ganz schwierigen Prozessen. Und ich merke ja, ich bleibe dabei, Vergebung und Versöhnung sind hart, weil sie erstmal den Schmerz bearbeiten müssen, bevor man an Vergebung und Versöhnung kommt. Und im Moment sind wir noch in der Phase von Schmerz. Und hart politisch betrachtet muss die Entwaffnung der Hamas erstmal betrieben werden. Die kriegt man mit Bomben aus ihren Tunneln nicht raus. Also wenn Israel glaubt, die israelische Regierung glaubt, mit Bomben weiter das Thema bearbeiten zu können, wird es die Tiefe des Hasses nur vergrößern.
Wie kriegt man sie raus? Aus ihren Tunneln?
Indem man mit den arabischen Nachbarn, die am Ende mit Verantwortung übernehmen müssen. Man muss immer dran
darauf. Also im Prinzip war es Trump ja auch gemacht hat, also sie einzubinden und dann am Ende, dass die IDF abzieht und dann arabische Truppen als Schutztruppen dann da hingehen und so. Das heißt, die bei aller Kritik, die es auch an Trump gibt, das nein, ist nein, vielleicht nein, noch nein, was,
da bin
was,
ich, da bin was ich sehr, ist. Da sehe ich die Hoffnung auf den Trump-Plan, aber der geht erst los mit der zweiten, dritten und vierten Stufe. Im Moment haben wir nur die Spirale
unterbrochen. Am brodelnden Anfang.
Und die 20 noch Lebenden sind raus. Dafür sage ich Trump meinen Dank und meine Hochachtung. Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Aber die nächsten Schritte hängen auch davon ab, ob man deutlich macht, man lässt nicht zu, dass in der Westbank einfach weiter Landnahme betrieben wird. Man lässt nicht zu, dass einfach in Gaza weitergebombt wird. Weil auch die israelische Regierung eine eigene Agenda hat, die nicht identisch ist mit der, was Trump sich vorgestellt hat. Denn Trump muss gegenüber den arabischen Staaten das auch zusammenhalten. Wir werden diese Region nur in eine friedlichere Welt bekommen, wenn die arabischen Staaten auch Israel anerkennen. Also da war ein Prozess, der war vor ein paar Jahren schon mal weiter. Und jetzt, man muss immer wieder sagen, der Gazastreifen hat zwei Grenzen. Eine Grenze ist nach Israel und die zweite ist nach Ägypten. Und über die zweite Grenze reden wir ja in Deutschland nie. Aber auch da, die Ägypter müssen eine Entscheidung treffen. Und das geht nur, wenn Israel und Ägypten...
Also den Ägyptern wird keine Apartheid vorgeworfen.
Ja, das ist ja das Kuriose.
Auch wenn sie niemanden reinlassen.
Machen dasselbe. Mhm. Und deswegen glaube ich, am Ende muss dieser Druck bleiben, damit die arabischen Staaten Partner in diesem Prozess sind. Wir können uns, also wir, Israel hat keine andere Hoffnung, wenn es nicht gelingt, die unterschiedlichen Religionen, die unterschiedlichen Abstammungen in ihrer Unterschiedlichkeit zu einer Akzeptanz zu führen, damit man sich aushält.
Sie haben jetzt beide Seiten des Konflikts sehr, ich sag mal, differenziert dargestellt und auch sehr empathisch. Das unermessliche Leid auf der einen Seite, was die Israelis erfahren haben, wo auch deutsche Staatsbürger darunter waren, aber was natürlich ein Angriff auf Juden war, so von der Intention her, ganz klar. Und auf der anderen Seite auch das Leid, was in Gaza eben geschieht und auch immer noch da ist. Einerseits verursacht durch die Hamas, aber eben auch durch den Krieg, den Israel führt. Und sie sprechen von Schmerz, den man erstmal aushalten muss und der erstmal auch wahrgenommen werden muss. Und dann finde ich interessant, dass sie nicht die Worte so Gerechtigkeit und Freiheit oder so jetzt benutzen, sondern Vergebung und Versöhnung, was ja wirklich was sehr Christliches auch ist. Am Anfang, nach dem 7. Oktober, gab es ja ganz viele Solidaritätsbekundungen mit Israel, weil dieses schreckliche Massaker natürlich auch die Menschen getroffen hat. Und das hielt so einige Tage, vielleicht sogar Wochen an. Und dann, als dann die Militäraktion begann, dann kippte die öffentliche Meinung und vor allen Dingen die Meinung auf der Straße sehr schnell. Und plötzlich standen nicht mehr die Israelis im Zentrum des Mitleids und der Anteilnahme, sondern die Palästinenser an sich. Bis dahin, dass regelrecht Hass auch auf Juden und auf die Israelis wuchs. Mittlerweile ist es so, dass Juden in Deutschland im Grunde nicht nur in irgendwelchen No-Go-Areas oder so, sondern eigentlich sich fast gar nicht mehr auf die Straße trauen, im Sinne von, ich gebe mich öffentlich zu erkennen als Jude mit Kippa, mit Davidstern, mit irgendeinem T-Shirt, wo Falafel auf Hebräisch draufsteht und so. Hätten Sie das nach dem 7. Oktober in dieser Form erwartet oder haben Sie schon gedacht, dadurch, dass Sie vielleicht die Szene auch ein bisschen kennen, naja, mal gucken, wie lange das jetzt dauert mit der Israel-Solidarität?
Gehofft hatte ich anders. Aber ich wusste ja schon, was in Spanien längst passiert war. Das ist ja viel länger. Was in Belgien passiert ist, was in England mir schon seit langer Zeit begegnet, eine Form von anti-israelischer Ablehnung. Der Apartheidstaat muss weg. Das ist ja das Zitat, was Sie eben hatten. Free Palestine, sag ich immer, kann man gerne benutzen. Free Palestine from the IDF und the Hamas. Wenn man so benutzt, dann könnte man mal über freies Palästina reden. Und einige der AkteurInnen, die in diesen Fragen unterwegs sind, auch mit der Gaza-Flottille oder sowas, von denen höre ich nie irgendwas zu Hamas. Das stört mich. Also sich auf die Seite von Palästinensern zu stellen, kann ich verstehen, kann ich auch intellektuell verstehen, wenn man das macht. Aber ich kann politisch nicht verstehen, wenn man queer ist und sagt, also Queere für Palestine, wenn die nicht wissen, wie die Hamas mit Schwulen umgeht. Also ich habe in Israel vor 17 Jahren begonnen, mit der Agudah zu arbeiten. Das ist die größte Schwulenorganisation Israels. Ich bin auf der Pride in Tel Aviv gewesen, um mit denen ins Gespräch zu kommen, um zu wissen, was da passiert. Und damals ging es schon um schwule Palästinenser, die geschützt wurden mit den Ausweisen, den Mitgliedsausweisen der Agudah. Und ich habe damals mit dem deutschen Beauftragten für Völkerrecht und Menschenrecht, Noke, mit dem habe ich damals darüber geredet, was wir tun könnten, um die Agudah zu unterstützen, damit sie die palästinensischen Schwulen schützt. Denn die galten als Kollaborateure und als unrein und als im Glauben nicht zu akzeptieren. Die wurden gesteinigt. Und deswegen wundere ich mich, denn wenn ich so Sätze lese wie Queere für Free Palestine, wenn sie sich nicht selber klar committen, wenn sie eine offene Welt wollen, dann ist sie mit der Hamas, Hisbollah oder mit iranischen Denken und Mullahs nicht zu machen. Und deswegen wundere ich mich, wenn Leute mal auf die Solidaritätsdemo für die iranischen Frauen gehen, aber dann schweigen zu Hamas, Hisbollah, Houthi-Milizen. Das kriege ich nicht unter einen Hut. Deswegen, ja, ich bemühe mich, den Konflikt von allen Seiten zu betrachten. Ich bemühe mich im Sinne von Michael Sabah auch den Schmerz des anderen zu sehen. Und ich weiß, dass der Weg von der einen Seite zur anderen Seite gleich weit ist. Wenn man ihn aber gehen will, geht er nur mit Erkenntnis. Und was nicht geht, ist, wenn man sich auf eine Seite stellt und einen Teil des Problems dabei komplett ausblendet. Deswegen wird mir ja aus linken Kreisen vorgeworfen, ich sei Genozidleugner, ich sei Zionist, ich sei sowieso derjenige, der Netanjahu verteidigen würde und was ich mir nicht alles anhören muss. Und umgekehrt kriege ich von Pro-Israelis vorgehalten, ich sei ja viel zu ausgewogen, ich sei ja gar nicht radikal genug. Das heißt, du wirst immer nur vereinnahmt für eine Seite, um dann benutzt zu werden.
Judenhass gibt es ja auf der extremen Rechten, das ist klar, auch die so aus wirklich pur rassistischen Gründen, wie wir das aus dem Nationalsozialismus kennen, wo Juden für alles Mögliche verantwortlich gemacht haben und wo dann wirklich mit irgendwelchen konstruierten Rassebegriffen dann argumentiert wurde, in Anführungsstrichen. Und auf der linken Seite gibt es ihn aber auch nicht erst seit gestern, auch nicht erst seit dem 7. Oktober 23. Und eben auf der Seite von, naja, Islamisten ist eigentlich schon zu viel gesagt. Also viele Muslime teilen eben auch eine sehr stark antisemitische Weltsicht. Und die Linken scheinen, oder viele Linke scheinen sich auf deren Seite dann irgendwie so zu schlagen. Ich schätze, Sie sprechen, haben Sie auch immer gesagt, regelmäßig auch mit Genossinnen und Genossen in Ihrer eigenen Partei darüber, wahrscheinlich auch durchaus mal kontrovers. Wir haben das auch mal öffentlich durchaus mitbekommen. Es ging da um eine Definition von Antisemitismus von der IHRA, die eigentlich allgemein anerkannt ist und verwendet wird, weithin zumindest. Und die Linkspartei hat sich dann entschieden, die Jerusalemer Erklärung, die so ein bisschen weggeht von der Überzeugung, dass Israel Kritik in bestimmten Ausprägungen, Kritik an Zionismus eben auch Antisemitismus ja. ist. Dazu muss man vielleicht sagen, Zionismus ist ja eigentlich das Bekräftigen, dass Israel ein Recht auf einen eigenen Staat und ein eigenes Staatsgebiet hat. Also klassischer historischer Zionismus ist ja daran.
Nee, historisch und, sind sie jetzt auf dem gefährlichen Terrain. Also weil es gab auch Zionismus unter Linken. Also in der Sowjetunion ist Birobidzhan als jüdischer Staat auserkoren worden. Bis heute haben die den Davidstern in ihrer Staatsfahne, weil Stalin auch einen zionistischen Ort schaffen wollte, weil die Frage ursprünglich, ob es das Territorium sein muss des heutigen Israels oder ob Eretz Israel in den Herzen ist, also da, wo man ist.
Also Land Israel.
Ja, deswegen gibt es verschiedene Strömungen, aber innerhalb der zionistischen Bewegung sind die ganzen Kibbutznik ursprünglich alles Linke gewesen. Also die Geschichte ist in ihrer Vielfalt deutlich komplizierter. Und in Deutschland wird sie dann am Ende nur als zionistische Bewegung in Bezug auf Israel gesehen, als aggressive fremde Siedler, die dort eindringen, den Arabern das Land wegnehmen, dort gar nicht hingehören. Das ist mir alles wohl bekannt. Ich bemühe mich nur aus der heutigen Perspektive über diese Zionismusdefinition mich gar nicht irritieren zu lassen, weil das benutzen viele Menschen, die offenkundig nicht mal historischen
Hintergrund. Ich wollte auch genau darauf hinaus, dass dann eben alles, was das Zionismus dann eigentlich gar nicht mehr das ist, was es eigentlich bedeutet hat ursprünglich, sondern oder wie man es eigentlich deuten sollte, sondern dass man alles politisch in einen Topf wirft, was irgendwie als imperialistisch oder sowas oder kolonialistisch oder so unterdrückerisch aus Israel wahrgenommen wird von der Linken. Aber
nicht von der Linken, ein Teil der Linken.
Ich habe es jetzt bei darauf
bezogen. Ja, ist schon klar. Ich gehe immer über eine andere Definition, wenn ich in diese Konflikte auch mit meinen eigenen Parteigenossinnen und Genossen komme. Sage ich immer, der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, Reinhard Schramm, sagt immer, wenn es Israel gegeben hätte, hätte ich meine Großmutter noch erlebt. Und dieses Argument, wenn wir werden nie wieder um Visas betteln, wir werden nie wieder auf der Welt zu Kreuze kriechen und von allen vertrieben werden, weil alle haben diese Schiffe im Kopf, die nicht anlanden durften. Alle haben ein Gefühl dafür.
Juden, die fliegen,
ja, klar, geflohen sind. Na klar. Alle haben das real in ihrem Kopf und sagen, dieser zweite Pass, diese Staatsangehörigkeit Israel, ist unsere Überlebensgarantie. Denn wir sind die Minderheit in Deutschland. Und da zitiere ich wieder Reinhard Schramm. Wenn ihr als Mehrheitsgesellschaft nicht uns im Blick habt, wenn ihr uns nicht schützt, wir können uns nicht schützen. Wir können nur gehen. Und die Frage, die Michel Friedmann und andere mal beantwortet haben oder Charlotte Knobloch, haben wir den Koffer, den wir in den 60er und 70er Jahren noch immer gepackt in der Wohnung stehen hatten, haben wir ihn auf den Dachboden gelegt oder fangen wir jetzt gerade an, wieder nach dem Koffer zu suchen oder sind wir schon dabei, ihn wieder zu packen? Und es beschämt mich, dass vor jeder Synagoge in Deutschland ein Polizeiwagen steht. Es quält mich, was Sie vorhin erzählt haben mit der Kippa. Ich habe eine jüdische Gruppe im Bundestag geführt, also eingeladen und begleitet. Und ich habe gesehen, dass die Männer alle eine Kappe auf hatten. Und ich wusste, dass sie die Kappe auf haben, weil darunter die Kippa ist. Und das beschämt mich. Und ich sage ganz deutlich, es beschämt mich auch, wenn ich höre, dass in Erfurt ein junger Mann wegen eines Davidsterns in der Straßenbahn geschlagen, getreten und sich nur retten konnte, indem er flüchtet. Und gleichzeitig meine Ahmadiyya-Gemeinde, die bei mir in der Nachbarschaft ihre kleine Moschee hat, regelmäßig Schweineköpfe vor die Moschee geworfen kriegt, Schweineblut auf die Baustelle geschüttet kriegt hat. Und der Vorsitzende der Gemeinde, Herr Malik, mehrfach körperlich angegriffen worden ist. Das bequält mich alles. Weil für mich ist die Religionsausübung für alle ein Recht. Das steht im Grundgesetz. Das ist unsere Verpflichtung. Jeder hat das Recht, seine Religion so zu leben. Und ich sage einschränkend, solange er keinem anderen auf die Nerven geht. Also jeder hat das Recht, seine Religion zu leben. Und wer seine Kippa tragen möchte, muss sie tragen können. Und wer ein Kopftuch tragen möchte, muss es tragen dürfen. Was nicht geht, ist zu sagen, dann das eine reglementieren wir und das andere legitimieren wir. Da wird's gefährlich. Und da sind wir dann beim Staatskirchenrecht und dem Staatskirchenverständnis.
Ich würde sogar sagen, auch wenn ich dem anderen damit auf die Nerven gehe, dann ist das halt so. Aber ich glaube, Sie meinen, dass ich die Rechte von anderen dadurch beschneide.
Das ist der Punkt. Also auf die Nerven gehen im Sinne von, greife ich bei dem ein. Ich lasse mich von niemandem angreifen, der anfängt mit mir rumzuzänken, dass ich Christ bin. Ich bin bekennender Christ und ich weiß, warum ich mein Christsein auch bekenne. Warum ich da gar nicht drumherum eire. Aber ich merke, und das haben mir eine ganze Reihe von Juden gesagt, tatsächlich, dass sie ihre jüdische Allgemeine nur noch im verschlossenen Umschlag kriegen. Ihr sichtbares Jüdischsein, das nur durch kleine Gesten gezeigt wird, einfach verschwinden lassen. Und ich finde, das ist ein Alarmzeichen für uns in der Mehrheitsgesellschaft. Da bleibe ich bei Reinhard Schramm, unserem Vorsitzenden. Der sagt, wenn ihr als Mehrheitsgesellschaft auf uns nicht achtet, und er nimmt immer auch die Ahmadiyya-Gemeinde mit in Schutz. Er sagt immer, es geht nicht nur um uns Jüdinnen und Juden. Und auch die Frage, wie taktisch ist das Verhältnis zwischen Linken und Rechten, mal zu Moslems und mal zu Juden. Also die AfD ist im Moment der größte Verteidiger Israels im Deutschen Bundestag. Und hier hat man immer wieder versucht, den Kontakt zur jüdischen Gemeinde aufzunehmen. Also da will man doch gar nicht in dem Geruch sein, dass man irgendwas mit den Verbrechen des Nationalsozialismus zu tun hat und der Shoah. Man will aber gleichzeitig antimuslimisch auftreten, weil man da sich an Geert Wilders orientiert. Wenn man aber die geschlossenen Weltbilder und die geschlossenen Familienbilder von Islam oder islamistischen Vordenkern sich mal anguckt, wie die ihr Familienbild haben, das könnte dem einen oder anderen Rechten bei uns aber doch sehr bequem sein. Das lässt man aber im Moment nicht zu, weil man ja taktisch anders Politik machen will. Deswegen bin ich sehr unsicher und umgekehrt gilt das für die Linken genauso, weil sie sich genauso auf einmal, also ich bin ja einverstanden, wenn mir jemand sagt, links sein heißt, auf der Seite des Schwächeren zu stehen. Wenn ich mich auf die Seite des Schwächeren stelle, also wenn ich sage, Israel ist der Starke und die Palästinenser sind die Schwachen, aber dann kein Wort darüber verliere, was die Hamas über Jahre hinweg auf dem Territorium dort gemacht hat, um ihre Denkausrichtung, auch ihr Weltbild zu prägen, dann muss ich mich als Linker fragen, ob das noch mein Weltbild ist. Und wenn ich diese intellektuelle Leistung nicht mache, ist das alles nur eine Gratis-Mut-Erklärung.
Da sprechen Sie ein ganz interessantes Thema an, auf das ich auch hinaus wollte. Und zwar, mir kommt es oft so vor, dass die Älteren, Sie nennen sich ja schon selber Silberlocke, von daher bezeichne ich Sie jetzt auch mal als dazugehörig, also die Älteren in der Linkspartei, was das Thema Antisemitismus angeht, wirklich sehr stabil sind und auch aus der Tradition kommen, Holocaust nie wieder und auch eine gewisse Verantwortung da, auch eine besondere Verantwortung auch spüren und die Dinge auch irgendwie anders einschätzen, als das zumindest viele der jüngeren Mitglieder jetzt in der Linkspartei zum Beispiel sind. Die Linkspartei ist ja sehr, sehr stark gewachsen. Also andere politische Parteien schrumpfen, die Linkspartei wächst sehr stark. Ich glaube, es sind mittlerweile 120.000.
Von 60.000 auf 120.000, ja, verdoppelt.
Genau, und sehr erfolgreiche TikTok-Auftritte, schon tot gesagt. Also wer vor einem halben Jahr, vor einem Jahr noch gesagt hätte, die Linkspartei, die zieht ordentlich hier um die 10%, zieht die ins Parlament ein, hätte gesagt, ja, kannst nach Hause gehen, die Sarah Wagenknecht ist die neue Shootingstar. Es ist genau andersrum gekommen, Heidi Reicheneck, sehr erfolgreich auf TikTok mit Videos und so, die junge Menschen für die linke Sache begeistert haben. Gleichzeitig spürt man dann doch, dass in diesen Kreisen es zumindest viele gibt, die sich sehr stark pro-palästinensisch äußern, aber nicht in dem Sinne, ich habe dann auch viel Verständnis für das israelische Leid, sondern sehr einseitig das tun. Jetzt haben Sie gerade dieses Thema angesprochen, links sein bedeutet, auf der Seite des Schwächeren zu stehen. Mein Eindruck ist, das können Sie jetzt gerne korrigieren, mein Eindruck ist, dass es dann gerade bei den Jüngeren, die vielleicht nicht so aus der Gewerkschafter-Ebene kommen, also ich sag mal jetzt das wie Sie zum Beispiel, man setzt sich für Arbeiter ein, für gute Arbeitnehmerrechte, für soziale Gerechtigkeit, sondern dass man vielleicht eher von einem akademischeren linkspolitischen Weltbild auch kommt, vielleicht auch von der Uni kommt und dann so seine Deutung mitbringt und dann das gar nicht so hinkriegt, beide Seiten wirklich so zu beleuchten. Also vielleicht irre ich mich da auch total, das ist zumindest mein Eindruck, den ich gerade habe, dass man sich so stark ideologisch auf eine Seite schlägt, auch Greta, die dann in den Gazastreifen segeln will, das aber auch nicht hinkriegt, was ja von vornherein auch klar war, wo es dann auch Debatten gab, ob jetzt irgendein queeres Mitglied dann mitfahren darf oder, also wo man nicht merkt, dass Islamismus, wofür die Hamas ja steht und Terrorismus eigentlich das Gegenteil ist von dem, wir stehen auf der Seite des Schwachen. Warum verstehen das die Älteren anders als die Jüngeren? Ist das die Nähe zum Dritten Reich, die noch mehr da ist, das Geschichtsbewusstsein? Oder wie würden Sie das sehen?
Ich glaube, so einfach lässt es sich nicht erklären. Ich glaube tatsächlich, auch die Schilderung, wie Sie unsere Partei im Moment einschätzen in der Durchmischung, stimmt nicht mehr. Das war eine Zeit lang so, dass wir sehr städtisches Milieu und ein sehr hochschullastiges Milieu hatten. Jetzt sind sehr viele Berufstätige einfach schlicht eingetreten. Für die sind diese ganzen Debatten eher fremd. Also auch das, über was wir jetzt die ganze Zeit reden, glaube ich, wird für eine Krankenschwester gar nicht die Relevanz haben. Die will wissen, wird sie im Bundestag vertreten? Und sie wird im Moment durch mindestens mal zwei aktive Krankenschwestern, die in meiner Fraktion sind, ganz großartig vertreten.
Und denen einer auch sogar, glaube ich, noch Schichten arbeitet.
Ja, so ist es. Ja. So ist es. Und deswegen sage ich, wir sind gerade in einem Prozess, also eine Partei, die sich verdoppelt, 60 auf 120.000. Eine Partei dieser Veränderung hat noch keine abschließende Settlung. Da ist noch nicht das, was man eine gesetzte Partei nennt, sondern es ist noch eine suchende Partei. Deswegen debattieren wir auch solche Sachen. Also die JDA-Debatte zum Beispiel, also IRA oder GDA.
Also die Erklärung zum Antisemitismus.
Ja, da habe ich gesagt, das hätte auf dem Parteitag so gar nicht passieren dürfen. Nicht, dass man sie nicht diskutiert. Also ich könnte Ihnen jetzt auch erklären, warum auch die Art, wie die IRA angewendet wird, nicht wie sie wissenschaftlich definiert ist, weil mit der habe ich kein Problem. Die Art, wie der Staat sie anwendet, wie er sie verkürzt, wie er nämlich dann andere Teile wieder rauslässt, instrumentalisiert sie auch. Und dass das dann auf dem Parteitag mit pro-palästinensischen Fahnen vor der Tür, mit Sprechchören, die vor der Tür stattgefunden haben, gegen Delegierte, die dann attackiert worden sind. Also meine Landesvorsitzende damals ist sogar namentlich öffentlich da gebrandmarkt worden. Dabei stand sie da und die haben nicht mal gemerkt, dass sie da steht. Das heißt, sie haben gar nicht gewusst, über wen sie reden. Das heißt, wir haben es auch teilweise in einer derartigen Dynamik von einer Vergrößerung einer Partei auch mit dem Einsickern von Andersdenkenden zu tun, die dann sagen, das ist eine tolle Geschichte, da kann man mal andocken und kann mal schön mitmischen. Und dann kommt das Gefühl, wir sind auf der Seite der Schwächeren, das wird dann bedient. Diese Konflikte haben wir überall. Und in dem Moment, wo sich jemand wie ich klar erkennbar macht, polarisiert das. Es gibt im Moment 20 Jugendgruppen der Solid, die den Ausschluss von mir aus der Partei fordern. Deren Konzept allerdings, das sie vorlegen, ist eine Einstaatenlösung.
Also aufgrund ihres, in Anführungsstrichen, Zionismus und
ja, oder was Genozid auch immer sie, alles, und so. Alles, was sie damit noch dazu definieren, ist mir auch alles wurscht. Ich will nur sagen, ich halte das gut aus, weil ich sage, auch der Prozess des Lernens und des Durchlebens ist notwendig. Den können wir uns nicht ersparen, weil er ist nicht anordnungsfähig. Der ist nur am Ende aushaltbar, wenn wir ihn durchleben. Und dann auch durchdringen. Und jetzt will ich nochmal sagen, der springende Punkt, die kommen jetzt mit dem Papier, da heißt Einstaatenlösung und dann entsteht ein sozialistisches Palästina, ein befreites sozialistisches Palästina, bei dem selbstverständlich Jüdinnen und Juden noch leben dürfen. Also, dann sage ich vielen Dank, dann habt ihr von Hamas und Hisbollah und den Kräfteverhältnissen gar nichts verstanden. Und dann seid ihr auf dem Weg, euch eine Welt zu träumen, bei der ihr sagt, ihr steht auf der Seite der Schwächeren, aber ihr sorgt dafür, dass die Schwächeren immer mehr geschwächt werden. Deswegen muss man durch diesen Konflikt durch. Also ich gehe davon aus, dass das der Prozess ist. Mein Bundesvorsitzender Jan van Aken hat auf bestimmte Vorkommnisse in Neukölln dann im Sommerinterview gesagt, die Hamas ist eine faschistische Organisation und mit Faschisten machen wir nichts. Und diese Klarheit würde ich mir dann einfach wünschen.
Das trifft dann aber, also wenn man sich dann auch so die Kommentare so anschaut im Netz, von auch aus der politischen Linken oft auch nicht gerade auf Gegenliebe, sowas, oder was heißt Gegenliebe, aber auf positive Reaktionen, im Gegenteil, wenn sowas kommt. Weil es ja dieses Bild, Israel bringt Kinder um, Israel die betreiben Genozid am palästinensischen Volk. Das ist ja, glaube ich, so festgesetzt in den Köpfen, dass man, wenn dann jemand von außen kommt und sagt, nee, die sind gar nicht so schlimm oder sowas, du musst es mal ein bisschen differenzierter sehen, die glauben ja daran, dass Israel mit Absicht Kinder tötet.
Aber Entschuldigung, das ist doch eine Geschichte, die wir bei Evangelikalen in der Radikalität von Amerika, die habe ich in Hebron erlebt, genauso daherkommt. Nur in umgekehrter Versuchsanordnung. Oder wenn Peter Thiel sagt, Israel, also Eretz Israel als Groß-Israel muss entstehen, damit Jesus wiederkommt. Das heißt, er missbraucht oder diese Leute missbrauchen auch die Jüdinnen und Juden auch nur für ihre Interessenlagen. Also auf meiner Seite, in linken Kreisen, wird es dann mit Palästinensern gemacht. Und in den radikal-evangelikalen Kreisen wird es andersrum gemacht. Am Ende wird das Gebiet, und deswegen sage ich immer, Jerusalem ist der Ort, in dem alle abrahamitischen Religionen entstanden sind. Alle abrahamitischen Religionen ihre Wurzeln haben. Und solange wir zulassen, dass wir uns gegenseitig den Gott uns um die Ohren hauen, wird kein Gottvertrauen entstehen, sondern wird nur Hass entstehen. Und die Steine von Jerusalem sind so blutig über Jahrtausende. Und eigentlich könnte es das Zeugnis sein, dass es eine Weltstadt wird des Ausgleichs, des Miteinanders. Also vielleicht sollte man dann den Dalai Lama zum Oberbürgermeister machen, aber nicht den, den China einsetzt, weil die versuchen jetzt auch, das noch kaputt zu machen.
Okay, ich war kurz davor, dass wir eine Pressemitteilung planen. Ramelow fordert Dalai Lama als Bürgermeister von Jerusalem. Aber das lassen wir dann mal bleiben. Aber wir reden ja jetzt gerade über die Linken, wobei das mit Peter Thiel haben wir auch was zu veröffentlicht und amerikanische Evangelikale auch ein sehr spannendes Thema ist, weil sie sind ja jetzt ja auch als Teil und auch als Experte für die Linke im Podcast. Deswegen würde mich dann schon nochmal interessieren, gerade auch, weil Sie diese Erfahrung gemacht haben. Da haben Sie in einem Podcast von einem Chat berichtet, wo Sie mit einer jungen Aktivistin zu tun hatten, die, wo Sie sagten, die schickte mir die ganze Zeit Bilder von getöteten palästinensischen Kindern mit dem Hinweis, daran war Israel schuld. Und Sie haben ihr dann vorgeworfen, nach eigenen Worten, merkst du gerade, dass du auf dem Weg bist zu sagen, der Jude frisst Kinder? Also die, was, das sei wirklich nah am Antisemitismus des Nationalsozialismus. Darauf gab es dann sehr scharfe Reaktionen aus ihrer eigenen Partei, auch von Heidi Reicheneck, die sogar gesagt hat, das sei hochproblematisch gewesen, was sie da gesagt haben, und es tut dem Bodo Ramelow bestimmt auch leid und so, und sie wolle ihn jetzt aber auch nicht der Menge zum Fraß vorwerfen, also was ja schon ein bisschen krass auch formuliert ist. Aber das zeigt ja schon, dass es so eine Kluft gibt.
Da irren Sie sich. Sie irren sich. Nein, Sie bauen ein Bild auf und Sie wollen von mir die Antwort nicht haben. Das gefällt mir nicht. Weil
ich würde gerne einfach wissen, wie Sie dazu denken.
Ich versuche es ja zu erklären, weil Sie haben jetzt sehr lange ausgeführt, was Sie alles gelesen haben. Und das bestätige ich alles. Und danach gab es sehr viele Aussprachen, auch in der Fraktion. Und auf einmal gab es auch einen Respekt, auch von Heidi Reicheneck, dass ich gegenüber der Fraktion gesagt habe, es tut mir leid, dass mit dieser scheiß Hamas-Zuordnung von dem Kinderbild hätte ich nicht sagen dürfen. Nicht, weil es nicht stattgefunden hat, sondern weil dieses Zitat am Ende gegen mich verwendet worden ist. Deswegen ist es ja aus dem Podcast auch rausgeschnitten worden und vorne dran gestellt worden, damit es ja spektakulär daherkommt. Wenn man es hinten eingeordnet in Fließtext hört, kann man sagen, ja, er erzählt einen Konflikt. Ich habe auch einen Konflikt erzählt. Der hat auch real so stattgefunden. Und dieser Konflikt hat mich auch bewegt, weil ich gespürt habe, dass mit der ständigen Bildgebung, die zu dieser Zeit von der Hamas gesteuert auch in die Welt gesetzt worden ist, am Ende die Menschen alle emotional genau darauf reagieren sollten. Umgekehrt hat die israelische Regierung nichts mehr getan, damit Journalisten in dem Gebiet eigenständig arbeiten können. Umgekehrt hat die israelische Regierung angeordnet, dass Journalisten ermordet worden sind. Das habe ich in der gleichen Schärfe gesagt. Das Problem ist, dass die Aktivistin mit mir aber trotzdem nicht reden wollte. Die wollte auch darüber nicht mit mir reden, sondern sie war der festen Überzeugung, nur Israel tötet Kinder, weil bewusst Kinder getötet werden sollen. Und das Ermorden von Kindern eine vorsätzliche Tat ist. Dass die Zivilisten, die dort sterben, einfach eine Katastrophe sind und in der Dimension möglicherweise auch Kriegsverbrechen sind, ist dabei völlig weg. Und was mich auch ärgert, ist, wenn dann mit Begriffen wie Genozid auf einmal inflationär gearbeitet wird und die Frage von Lemkin, der das entwickelt hat, gar nicht mehr thematisiert wird. Also, dass Ralf Lemkin nicht mal mehr erwähnt wird, dass ein jüdischer Wissenschaftler, der den Begriff Genozid entwickelt hat für die Nürnberger Prozesse, dass der nicht mal mehr erwähnt wird. Dass Herr Schlauterbach, der das Gegenmodell entwickelt hat mit den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein jüdischer Wissenschaftler, der den zweiten Teil entwickelt hat, dass auf dieser Basis dieser beiden Völkerrechtler, die beiden jüdischen Juristen Fritz Bauer und Gabriel Bach den Eichmann gestellt haben. Fritz Bauer hat ihn gestellt und Gabriel Bach ist der Ankläger in Israel. Dass diese Menschen einfach weggeblendet werden und dass man dann einfach den Begriff Genozid rausnimmt und sagt, den benutzen wir jetzt gegen Israel, das treibt mich dann um. Und deswegen sage ich, diese Diskussion habe ich auch in der Fraktion geführt. Das war der Grund, warum ich jetzt interveniert habe und gesagt habe, Ihr Bild, Sie beschreiben es richtig, aber es gab daraus eine richtig intensive Debatte. Und diese Debatte hat geholfen, ein wenig mehr Verständnis zu entwickeln. Ich versuche das auch mit dieser Aktivistin immer noch. Ich gebe nicht auf, weil ich immer noch sage, ich will, dass wir ein Verständnis entwickeln. Und der Ausgangspunkt, und der bei mir immer bleibt, was ist die Hamas für eine Organisation und was hat sie im Gazastreifen angerichtet und was hat sie am 7. Oktober tatsächlich für Verbrechen begangen? Und dann muss man wieder betrachten, was sind die Lösungsansätze? Ist es wirklich richtig, mit immer mehr militärischer Gewalt zu glauben, dass man das irgendwie zu einem Guten wenden kann? Und ich bleibe dabei, dass jede Form von militärischer Interaktion am Ende nur zu noch mehr militärischer Interaktion führt. Und davor habe ich einfach, vor dieser Spirale der Gewalt habe ich einfach Angst.
Ist es denn bei diesen Gesprächen auch zu einer Einigung gekommen, weil sie sagt, es gibt da keine Kluft oder so, ob es zum Beispiel einen Genozid gibt
in Gaza? Ich habe da keine Lust, mich zu einigen. Weil man kann sich dazu nicht einigen. Also ich habe jetzt auch gelesen, dass es da eine Definitionseinigung gegeben hat, der größten Genozidforscherinstitution. Und dann lese ich, dass da auch ein Adolf Hitler mit abgestimmt haben soll. Dann bin ich irritiert. Nein, die Frage, ob ein Genozid stattfindet oder stattgefunden hat, wenn wir das Völkerrecht anwenden, müssen wir auch in diesem Fall dem Internationalen Strafgerichtshof den Respekt zollen und sagen, dann muss er das tun. Und deswegen ist die Frage, was ist eigentlich mit den Haftbefehlen gegen die Hamas und gegen Netanyahu? Das ist keine Spielvariante. Da kann man nicht einfach nur mal sagen, also jetzt wenden wir ihn bei Netanyahu nicht an. Wir müssen aufpassen, dass wir das Völkerrecht wir nicht selber wieder anwenden, wie wir lustig sind. Also ich bin dabei, ich lasse mich gerne in der Frage, ist es ein Genozid oder nicht, vom Internationalen Strafgerichtshof am Ende, nachdem sie es begutachtet haben und alle Beweise ausgewertet haben. Danach werde ich das Urteil, die Beurteilung aufnehmen. Mhm. Aber ich selber habe keine Lust, dass wir an Stammtischen darüber abstimmen. Ich muss Ihnen aber sagen, ich habe gestern ein langes Gespräch mit einem Major der israelischen Armee gehabt. Was der mir erzählt hat, ist alles für mich im Bereich der Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzuordnen. Also gefesselte Palästinenser, die in israelische Armeeuniformen gesteckt werden, die Hände gefesselt werden und sie werden dann vor die Mannschaften gepackt, die in die Tunnel reingehen und mit der Waffe von hinten getrieben, um sie als menschliche Schutzschilder zu benutzen. Ich zitiere den Major, der das gestern mir alles sehr glaubwürdig, jemand, der 5 Jahre gedient hat. Ich habe mit Ami Ayalon, das war der langjährige Chef des Geheimdienstes und der war der Kommandeur der Marine, mit dem habe ich ein 3-stündiges Gespräch gehabt. Der sagt mir ganz klar, wenn ihr in Deutschland jetzt nicht viel mehr Druck macht in Richtung Zwei-Staaten-Lösung, dann werden wir auch innerhalb der israelischen Bevölkerung irgendwann keine Veränderungsprozesse mehr haben, die überhaupt eine Chance des Ausgleichs miteinander ermöglicht.
Das Thema ist sehr, sehr umkämpft. Es geht auch sehr heiß zu auf den Demonstrationen, wenn es um dieses Thema geht. Und wir spüren, es wird uns auch noch weiter beschäftigen. Vielleicht kann man jetzt einmal ganz kurz durchatmen, weil es sonst einen sehr abrupten Wechsel gibt zu Ihren Aufgaben als religionspolitischen Sprecher.
Ich würde sagen, wir haben über Rom noch nicht geredet und über meine Arbeit überhaupt noch kein Wort.
Ja, das stimmt. Da kommen wir jetzt dann zu. Sie sind ja vor kurzem nicht nur in Jerusalem und in Tel Aviv und sonst wo auch noch gewesen in Israel, sondern Sie waren auch in Rom bei Papst Leo dem 14., den neuen Papst, der ja auch schon der dritte Papst ist, den Sie getroffen haben im Rahmen einer Generalaudienz. Da hat man ja meistens nicht so viel Zeit, aber man kann so ein bisschen sein Gegenüber kennenlernen, so ein paar Wortwechsel machen. Wie war das denn für Sie, so als linker Protestant den Papst zu treffen?
Erstmal, ich war mit einer Pilgerreise unterwegs, der evangelischen Kirchenzeitung, der mitteldeutschen Kirchenzeitung Glaube und Heimat.
Großartige Kollegen.
Und der Chefredakteur Willi Wild hatte mich vor einem Jahr gefragt, ob ich Lust hätte, an der Pilgerreise teilzunehmen, weil es wäre das heilige Jahr, die heilige Pforte wäre offen und wir wollten auf 10 Jahre gemeinsam uns nochmal aufmachen, weil 10 Jahre zurück war meine Privataudienz bei Franziskus. Mhm. Und aus der Idee, die mir erst wie eine Schnapsidee vorkam, dann mir aber gefallen hat, meine Frau war begeistert, haben wir dann angefangen mitzuplanen. Und in der Tat, da hätte ich nicht gedacht, als wir angefangen haben zu planen, dass ich im Bundestag lande, dass ich Vizepräsident werde, dass ich religionspolitischer Sprecher wieder meiner Bundestagsfraktion werde. Das hätte ich alles nicht gedacht. Und dass der Papst ein neuer Papst sein wird, war auch nicht bei uns vorhersehbar. Also von daher sind viele Dinge geschehen in den 12 Monaten Planungszeit Pilgerreise. Und als es dann soweit war, fragte dann Willi Wild, ob wir eine Chance hätten, irgendwie zu einer Generalaudienz, zur Generalaudienz zu kommen, weil wir seien ja in der Woche da, wo die große Generalaudienz ist. Und da habe ich mal meine Kontakte spielen lassen. Also, und es hat geklappt und wir wurden komplett reingelotst.
Ihre Kontakte in den Vatikan?
Ja, meine persönlichen Kontakte haben getragen, sodass wir auch von meiner Kontaktperson als gesamte Pilgergruppe hinten herum durch den Vatikan hineingeführt wurden, sodass wir auch vorne Platz nehmen konnten. Und Willi Wild, meine Frau und ich hatten dann Gelegenheit, oben in dem oberen Bereich sitzen zu dürfen, in der Sagrada, wo man dann tatsächlich auch mit dem Papst ins Gespräch kommt. Und ich hatte ausreichend Zeit zu sehen. Er hat erst mit seinen Kardinälen geredet. Er hat dann bei den Menschen, die alle ein Handicap haben, mit denen hat er sich hinbegeben und hat sie gesegnet. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann kam die erste Gruppe, die nach oben gehen konnte. Dann kamen wieder die Menschen, die als frisch Verheiratete da waren, die gesegnet wurden. Also der Papst hat da schon eine Menge zu tun. Und bis wir dann dran waren, sind wir zu dritt hin und haben ihm die Einladung des evangelischen Bischofs Kramer von der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands mitgebracht, dass doch der Augustiner Mönch Leo einen Besuch machen sollte im Augustiner Kloster in Erfurt, sodass er auf einen berühmten Vor-Augustiner trifft, nämlich Martin Luther.
Ich wollte gerade sagen, ja genau, dass er vielleicht dann doch noch evangelisch wird.
Nee, meine Hoffnung ist ja eher, dass es in der Ökumene so ist, dass wir auch die Eucharistie gemeinsam gut uns genehmigen, gestatten, denn es ist das Leib Christi und ich bin da schon eigentlich eher jemand, der sagt, ich will weder den Papst katholisch machen, noch wird der Papst mich katholisch machen, aber mein Gottesglauben ist so, dass ich froh bin, den Papst getroffen haben zu können. Die Einladung haben wir ihm übermittelt, wir haben ein paar Worte miteinander gewechselt. Ich glaube aber, dass Papst Leo XIV. Tatsächlich jemand ist, der jetzt sehr viel tun muss, um seine Weltkirche zusammenzuhalten, weil die Bewegungen, die wir auf der ganzen Welt haben, dass die Polarisierung, das Gegeneinanderstehen, durchdringt ja auch die katholische Kirche. Also auch in der amerikanischen katholischen Kirche gibt es ja gegeneinander laufende Mechanismen und Wirkungen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Leo einiges tun wird. Ich glaube auch, dass das tun wird, um ein Dach in der Weltkirche zusammenzuhalten, bei der Glaube der Menschen das tragende Element ist. Und die zweite Geschichte, die ich anmerken will, neben der Generalaudienz, die uns alle sehr berührt hat, gab es aber noch einen ganz entscheidenden Besuch bei St. Egidio. Wir waren bei St. Egidio und Cesare Zucconi hat uns erstmal 2 Stunden über die Arbeit der Gemeinschaft erklärt und Rede und Antwort gestanden. Und wir saßen in dem Raum, in dem St. Egidio den Frieden von Mosambik verhandelt hat. Das hat meine Pilgergruppe sehr beeindruckt. Und dann sind wir alle zusammen in den Gottesdienst und haben der Bibellesung bei St. Egidio gelauscht. Und diese große Kirche, weil die kleine Kirche reicht dazu gar nicht mehr aus. Die große Kirche war brechenvoll. Und für meine mitreisenden Pilger, die Pastoren sind in kleinen ostdeutschen Gemeinden, war das schon ein spannendes Gefühl. Und als die Frage von einem kam, ist das immer mittwochs oder? Und die Antwort war, nee, es ist jeden Abend. Das hat ihn doch sehr beeindruckt. Und dieses Gefühl, dass diese Sant'Egidio-Gemeinde einfach so viel Kraft auf entwickelt und ausstrahlt. Und schon beim Hingehen, als wir zu Cesares Termin gegangen sind und wir gehen auf das Gebäude, in dem Sant'Egidio residiert, zu und da ist eine Sitzbank davor und auf der Sitzbank liegt Jesus Christus als Obdachloser. Und das ist Kennzeichen für Sant'Egidio. Die Arbeit für Menschen, die Arbeit mit Menschen und die Hauptarbeit, die Sant'Egidio auf der ganzen Welt immer wieder praktiziert, ist Mitmenschlichkeit. Also das, was ich bei den vier Beduinen auch erlebt habe. Die könnten auch Mitglieder von Sant'Egidio werden. Ich fühle mich auch eingeladen, im Geiste von Sant'Egidio unterwegs zu sein. Deswegen sind so die beiden Hauptpunkte, die ich erlebt habe, einmal die Generalaudienz und andererseits die vielen Gespräche, die wir hatten im Radio Vatikan, erklärt zu kriegen, was es heißt in 52 verschiedenen Sprachen, was es heißt, über Mittelwelle und Langwelle nach Nordkorea Gottes Segen zu senden und nach China, was alles sehr komplex und kompliziert ist und was deutlich macht, Weltkirche ist nochmal anders unterwegs. Das war aber spannend. Wir haben überall geöffnete Türen gehabt, haben später noch mit dem Botschafter der Europäischen Gemeinschaft ein langes Gespräch gehabt, auch über das Weltfood-Programm. Die sitzen nämlich genau gegenüber und die Versorgung in Palästina. Also über die Frage ganz konkret, wie geht eigentlich die Welt damit um, dass die UNRWA als Hilfsorganisation auf einmal ausgeschlossen werden soll oder als feindlich deklariert ist. Die Frage also, wie wird das mit der Versorgung gemacht? Alle solche Themen spielten auf einmal in diesen Gesprächen eine Rolle. Und deswegen sage ich, bin sehr beschwingt aus Rom zurück. Koffer gewechselt, Anzug gewechselt, ins nächste Flugzeug. Zwischendrin noch im Thüringer Landtag zu 35 Jahre Festveranstaltung Thüringer Landtag. Und dann weiter nach Israel. Ja, und jetzt steige ich ein in meine Arbeit wieder als religionspolitischer Sprecher. Nächste Woche sind wieder ein paar Themen dran. Das werden dann Arbeiten sein, die sich vom Kirchensteuerrecht übers Kirchenarbeitsrecht bis hin zur Frage, wie gehen wir mit Gemeinnützigkeit um und all diesen Fragen Staatskirchenrecht. Also Artikel 140 Grundgesetz, da steckt eine Menge Musik drin, wo ich noch eine ganze Menge an Arbeit und Impulsen reinstecken möchte. Aber eben immer unter dem Aspekt, ich bin bekennender Christ und ich mache es im Interesse eines besseren Glaubensverständnisses. Und ich glaube auch, dass das Staatskirchenverhältnis sich modernisieren muss. Modernisieren muss, indem man nicht denn immer den Vorwurf habt, ihr seid nur Teil des Staatssystems oder ihr seid nur Anhängsel von Kirche. Und die Kirche, die beiden Amtskirchen alleine repräsentieren die Vielfalt des Glaubens auch nicht. Also das, in dem Sinne bin ich da eher jemand, der Impulse stärken möchte, freue mich aber, da ich jetzt mittlerweile auch im Evangelischen Kirchentag ins Präsidium gewählt worden bin, bin gerade an einem Buch für den Bene Verlag mit Nina Brunetto dabei über Glauben und über das Leben in der Gesellschaft in einer Phase, in der wir immer weiter entkirchlichen und trotzdem die Frage nach Gottvertrauen und Glauben eine immer größere Rolle spielt.
Haben Sie jetzt schon viele Themen angesprochen. Ich will nur ganz kurz nochmal zum Papst zurückkommen. Da Sie jetzt auch so den Vergleich haben, Benedikt, der vielleicht eher traditionelle, konservativere möglicherweise, Franziskus, der in kein so richtiges Schema eigentlich passte und immer für Überraschungen auch sorgte. Und jetzt haben wir dann aber einen neuen Papst, der ja, wenn seine Gesundheit mitspielt, ja sehr lange Papst sein könnte und auch wirklich die Kirche, die katholische Kirche entscheidend prägen könnte. Was hatten Sie denn von diesem kurzen Treffen für einen Eindruck von ihm? Wie würden Sie ihn beschreiben? Und würden Sie sagen, Sie haben Ihren Wunsch nach Frieden auch geäußert, haben Sie dann nachher geschrieben? Ist das jemand, der vielleicht leiser als andere, aber irgendwie beharrlich dann arbeiten wird und auch Erfolge zeigen wird, was auch in diesem Bereich ist? Also Weltkirche einerseits und auch vielleicht Friedenseinsatz und so?
Tja, das Friedensthema ist, glaube ich, das zentralste Moment auf der Welt. Mhm. Und zwar egal, aus welcher Blickrichtung man schaut. Weil wir sehen ja, dass überall im Moment die Konflikte wieder hochkochen. Und wir sehen, dass die Spirale der Rüstung auf vollen Touren ist. Und es wird immer billiger, immer mehr Menschen ermorden zu können. Also die Drohnentechnik löst Dinge aus, die für kleines Geld mittlerweile zur Normalität werden. Das sollte uns alle eher besorgen. Und deswegen können wir gar nicht genug Friedensapostel kriegen, die laut über Frieden nicht nur reden, sondern sich daran auch orientieren in ihrem Handeln. Bei Franziskus war es zum Beispiel so, was mich tief beeindruckt hat, dass er unmittelbar, nachdem er sein Amt übernommen hat, diesen paradoxen Abendsgruß an die Gläubigen übersenkt, in Buonasera sagt und irgendwie einen tiefmenschlichen Eindruck lässt. Und dann
so flapsiger, als man das von einem Papst erwarten würde.
Und dann fährt er nach Lampedusa zu den Flüchtlingen. Es hat mich sehr bewegt. Mhm. Bei Benedikt war es was anderes. Es war tatsächlich seine deutsche Predigt oder seine, als er in Deutschland war und davon von der Entweltlichung der Kirche gesprochen hat. Also das, was ich gerade vom Kirchenstaatsrecht gesprochen habe, da fühle ich mich immer in den Spuren von Benedikt unterwegs. Aber er hat natürlich hier im Eichsfeld große Spuren hinterlassen, als er hier war, also der Papstbesuch im Eichsfeld war. Und für das Eichsfeld war das was sehr Besonderes. Und deswegen habe ich also im
Entweltigung,
Moment...
Entweltigung, da hat er, nur für die Zuhörer auch, da hat Papst Benedikt damals darauf hingewiesen, dass man sich wieder mehr auf den, dass die Kirche sich mehr auf den Glauben besinnen soll und weniger in diesen institutionellen Strukturen und so denken soll, was ja gerade in Deutschland sehr ausgeprägt ist.
Das ist so. Das Staatskirchenrecht hier ist noch sehr ineinander verzahnt. Ich sage das ausdrücklich nicht als jemand, der damit die Kirche schmälern möchte, sondern ich sage das, weil da der Prozess noch nicht beendet ist. Ich sage Ihnen ein Beispiel, weil das fast unbekannt ist. Das ist die Kirchenbaulastverträge. Die gelten in Ostdeutschland aktuell nicht. Und ich habe das als Ministerpräsident aushalten müssen.
Können Sie das einmal kurz erklären?
Ja, die Kirchenbaulastverträge kommen aus dem 17. Jahrhundert. Da steht dann drin, dass die Gemeinde 3 Fuder Heu, 5 Klafter Holz zum Heizen an die Kirchgemeinde, also an den Pfarrer zu übergeben hat und im Übrigen der Erhalt der Kirche mit zu finanzieren ist. Auf dieser Basis werden Kirchensanierungen vorgenommen. In Hildburghausen hat ein CDU-Bürgermeister damals den Vertrag einfach zerrissen, hat gesagt, der gilt für mich nicht und die evangelische Kirche hat gegen ihn geklagt und hat beim Bundesverwaltungsgericht verloren. Krachend verloren mit der Begründung, es steht nicht im Einigungsvertrag und weil es nicht im Einigungsvertrag steht, könnte es nicht individualrechtlich gesichert werden.
Und jetzt fehlt ihnen Heu und Holz und jetzt müssen sie gucken, wo sie Heu und Holz herkriegen.
Das Problem ist, dass über den Kirchenbaulastvertrag die Städtebaufördermittel in Thüringen gezahlt worden sind, um Kirchen zu sanieren. Und jetzt kommt die Kommunalaufsicht und sagt, das gibt ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil, das dürfte nicht mehr. Und jetzt gibt nur in Ostdeutschland keine Kirchenbaulastverträge, die derzeit Rechtskraft haben. Das hat sich nicht mal die SED getraut. Das ist selbst zu DDR-Zeiten nicht in Frage gestellt worden. So, jetzt klagt die evangelische und die katholische Kirche in Thüringen, das ist mit mir damals alles auch als MP besprochen worden, auf 50 Euro die einen und auf 100 Euro die anderen oder irgendwie sowas, nur um bis zum Bundesverfassungsgericht zu kommen, damit geklärt wird. Es kann doch nicht sein, dass in Westdeutschland die Kirchenbaulastverträge gelten und in Ostdeutschland nicht. Das ist doch irre. So, und deswegen sage ich, es gibt so ein paar Spezialisierungen, in denen ich seit vielen Jahren unterwegs bin. Und das meine ich mit Modernisierung. Weil am Ende helfen uns Verträge aus dem 17. Jahrhundert oder die Weimarer Reichsverfassung. Also wir können jetzt mal den Verfassungstest machen. Ich sage, Sie beantworten mir, was im Artikel 140 Grundgesetz steht. Wissen Sie?
Ablösung von Staatskirchenleistung?
Nee. Da steht drin, es gelten die Artikel 136 bis 142 der Weimarer Reichsverfassung weiter. Und dann müssen Sie da nachlesen und da steht drin, dass die Kirchen weiter zu finanzieren sind.
Durch die Staatskirchenleistung.
Bis es ein Abschlussgesetz gibt. Und schon in der Weimarer Reichsverfassung sollte das Abschlussgesetz damals schon zeitnah erfolgen. Das ist jetzt 100 Jahre her.
Ja,
wird
das,
langsam
das, aber,
Zeit, dass
aber
das
Herr Ramelow,
vielleicht mal
das
bearbeitet
sagen,
wird.
Das ist doch aber auch ganz klar, weil das immer alle Politiker und auch alle religionspolitischen Sprecher, die wir sagen, mit denen wir sprechen, die sagen alle, natürlich, das ist jetzt unser Ziel, das wird auch gemacht und so. Und dann sagen die Bundesländer, nee, machen wir nicht.
Das stimmt nicht. Da widerspreche ich Ihnen. Ich bin Zeitzeuge, weil ich war Bundesland.
Ah, okay.
Und wir sind nicht gefragt worden. Wir sind nicht mal gefragt worden. So, und deswegen bin ich Insider.
Aber es gibt ja auch welche,
die... Entschuldigen Sie, da werde ich jetzt ganz hartnäckig, weil ich finde das lax, wie Sie damit umgehen, dass den Bundesländern einfach der schwarze Peter zugeschoben wird. Die Bundesländer zahlen Jahr für Jahr viele Millionen an die beiden Amtskirchen. Und alle anderen Religionsgemeinschaften kriegen nichts. Also insoweit muss man dann mal aufpassen, dass man nicht anfängt, die Dinge zu verwechseln. Ja. Ich meine das schon tief ernst.
Wir sind gerade ja ein bisschen nerdig unterwegs, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, was Staatskirchenleistungen eigentlich sind.
Viel Geld.
Es geht ja darum, dass Enteignungen
aus dem Reichsdeputationshauptbeschluss.
Genau, Reichsdeputation. Das hat man auch im Geschichtsunterricht, hat man das schon auch gelernt. Dass,
ich habe es im Staatskirchenrecht gelernt und zwar bitter, weil ich als Ministerpräsident dafür die Verantwortung hatte. Ja. Und ich habe die Verträge gerne verteidigt und ich habe sie auch eingehalten. Aber ich finde es hochproblematisch, dass wir auf die Modernisierung nicht kommen.
Ja, nur auf ganz kurz. Und das bedeutet daraus, dadurch, dass den Kirchen was weggenommen wurde, zum Beispiel Grund, ist der Staat verpflichtet, Staatskirchenleistungen zu zahlen, also Geld, was kontinuierlich fließt, wo man eine Verpflichtung dazu hat. Und jetzt ist der Auftrag, das abzulösen. Das bedeutet, es wird einmal zum Beispiel eine große Summe gezahlt an die Kirchen, um die dann ein für alle Mal zu entschädigen, also jetzt nicht jährlich oder so, sondern einmal die Summe. Und damit ist das dann auch abgeschlossen. Und dadurch, dass es unterschiedliche Landeskirchen gibt und Landesregierungen und so, können Sie mich gerne natürlich korrigieren, werden Sie sowieso machen, aber da müssen sich eigentlich alle drauf einigen oder verschiedene Parteien müssen sich drauf einigen, damit es dann zu dieser Ablösung dann am Ende kommt. Und eigentlich sind sich alle einig, das steht ja dann auch in der Verfassung, dass das alle auch so wollen, aber es ist bisher noch nicht so weit gekommen.
Nochmal, Artikel 140 sagt, es gelten die Artikel 136 bis 142 der Weimarer Reichsverfassung weiter. Ich finde, in einer Zeit, in der das Grundgesetz nach Artikel 146 endlich mal abgestimmt werden sollte, ob es eine Verfassung ist, wird es auch Zeit, das Staatskirchenrecht zu modernisieren und alle Glaubensgemeinschaften mit einzubeziehen. Da geht es gar nicht um den Reichsdeputationshauptbeschluss. Da muss man materiell tatsächlich entschädigen. Das ist überhaupt nicht für mich gar nicht der Punkt. Aber die Frage, ob es wirklich richtig ist, noch für entzogene Flächen, die man den früheren Bistümern entzogen hat, den Fürstbistümern, also da, wo unklar ist, ist es nicht eigentlich auch der Staat selber. Und da hat man einfach dann die Klosterland entzogen und das hat man neu verteilt. Das war das eine sehr preußische Entscheidung, die das dann weiter geprägt hat. Und ja, darauf sind dann Privilegierungen entstanden. Und ich weiß nicht, warum wir zum Beispiel dann bestimmte Gehälter in der Kirche aus der Staatskasse bezahlen. Das sind so Sachen,
Landesbischöfe zum Beispiel.
Das sind so Fragestellungen, die damit verbunden sind. Deswegen habe ich mit der harmlosen Kirchenbaulastfrage angeguckt. Da habe ich Ihrem Gesicht angesehen, dass Sie gar nicht wussten, von was ich rede.
Da haben Sie absolut richtig interpretiert.
Absolut, kann ich ja verstehen. Deswegen sage ich ja, Sie reden mit einem religionspolitischen Sprecher, der vorher Ministerpräsident war und in den Themen mehrfach sehr aktiv und sehr stark eingebunden war. Und ich glaube, hier geht es darum, einen besseren Weg zu finden. Wir brauchen ein Gemeinnützigkeitsrecht, wir brauchen ein Staatskirchenrecht, das wirklich am Ende sich auch daran orientiert, dass die islamischen Gemeinden auch wissen, wie sie ihren Einzug absichern können, ohne dass wir ständig Imame von außen brauchen, ohne dass wir keine eigene oder den Weg selber gehen müssen. Dasselbe heißt im Moment, da geht es um liberale Kantoren und Rabbiner. Da hat der Staat einfach jetzt im Moment mal das Geld gestrichen, wo ich sage, das geht so nicht. Es geht nicht, dass man nach Gutdünken mal eingreift und einzelnen Trägern mehr Geld gibt und anderen einfach Geld wegnimmt. Das ist eine Art, die halte ich für unzulässig. Entweder sind uns alle Glaubenden gleich viel wert, ich rede jetzt aus der staatlichen Sicht, dann müssen wir auch die Konsequenzen ziehen und den Rahmen dafür schaffen. Luxemburg hat es gemacht. In Luxemburg gab es tatsächlich eine Neuordnung. Da hat man die Ablösung vorgenommen und gleichzeitig die Kirchen, die Gebäude, auch als Aufgabe in den Stiftungsfonds hineingegeben, damit der Erhalt gesichert wird. Und ich bin dafür, dass wir müssen Kirchen erhalten, wir müssen Orgeln erhalten, wir müssen aber Kirchen auch öffnen als sozialen Raum. Das heißt, wenn Kirchgebäude leer stehen, müssen wir auch Wege finden, wie wir diese Kirchgebäude zu einem lebendigen Ort machen. Und unter dem Aspekt bin ich eher neugierig, Ideen zu sammeln und Anstöße zu geben. Wir haben sowas gemacht in Elrich St. Johannes. Das ist mein schönstes Erlebnis am Ende meiner Amtszeit. Da haben die Türme gefehlt. Die Türme sind jetzt da. Die Kirche ist eine Netzwerkkirche. Die wird im Sommer auch ausgeräumt und ist auch Ballsaal. Sie ist auch Ort von Versammlungen und Veranstaltungen und ein kulturelles Zentrum im Ort wieder geworden. Die beiden Türme stehen davor. Und das Ostergeläut ist nach 70 Jahren zum ersten Mal wieder zu hören gewesen. Und da war ich stolz drauf, dass ich da mit hab helfen können, dass das Wunder von Elrich so entstanden ist. Und so wünsche ich mir, dass wir auch Gebäude in den Kernen der Gemeinden öffnen für soziale Begegnungen.
Sie sprechen ja von einer Modernisierung des Staatskirchenrechts. Würde dazu auch Ihrer Meinung nach gehören, dass man die Kirchensteuern nicht mehr über den Staat einziehen lässt oder dass man von allen Religionsgemeinschaften das über den Staat laufen lässt? Von Freikirche bis zu Moscheegemeinde und Landeskirchen und so?
Ich habe dazu einen Vorschlag erarbeiten lassen, den haben wir als Broschüre auch mal erstellt. Tatsächlich das italienische Modell. Italienische Modell ist, jeder Steuerbürger ist verpflichtet, eine bestimmte Steuersumme zu zahlen, aber er kann entscheiden, wo sie hinfließt. Ich bin da drauf gestoßen, weil ich gesehen habe, ich habe mir das angeguckt. Ich war mit meine Frau ist Italienerin. Ich war mit ihr in ihrer Heimat unterwegs und höre im Radio Werbung für irgendwelche Religionsgemeinschaften. Was ist das für eine Werbung?
Ach so, da sagt sie, so bei, ja, wie am nächsten Gehaltszettel. Bitte überlegen Sie sich doch mal, an unsere Kirche zu spenden.
Und dann kam, dass die Waldenser wesentlich mehr Steuern kriegen, als sie Mitglieder haben.
Freikirche in Italien.
Na, die Waldenser in Italien sind nicht wirklich freikirchlich, sondern gehören zum evangelischen Verbund, also fühlen sich auch als evangelischer Verbund zugehörig.
Ja.
Sind so eine Mischung zwischen Freikirche und evangelisch, sind im Prinzip ja vor der Reformation die Reformierten. Also die sind sowas von evangelisch.
Die waren schon ein bisschen voraus.
Genau, die waren Luther schon voraus oder Zwingli voraus oder wem auch immer von all den Reformatoren. Aber die Überlegung, und da schließt sich der Kreis, alle müssen davon profitieren können. Das heißt, die Frage, dass ich jetzt zwei Amtskirchen gegenüber den Kirchensteuereinzug weiterhin mache, was viele ja nicht wissen, die Kirchen müssen dafür bezahlen, das ist ja auch mit Kostennote versehen und so. Es wird aber immer vermischt mit allen anderen Aufgaben, die kirchliche Träger erfüllen. Also ich habe da mal so ein lila Buch gelesen, da war dann alles drin. Da war dann auch das Geld drin, das dann für Caritas und Diakonie aufgewendet wird. Nur das sind ganz normale Träger, die Aufgaben erfüllen und für die Aufgaben auch Entgelte kriegen. Das ist doch klar, das hat doch nichts mit dem Kirchensteuersystem zu tun. Und das meine ich mit der Modernisierung, dass nicht immer alles in einen Topf geworfen wird, sondern tatsächlich, ich fände es gut, wenn wir eine andere Form des Kirchensteuerrechts schaffen würden, bei dem am Ende die muslimische Gemeinde, die freikirchliche Gemeinde, jedwede Form von Glaubensgemeinschaft, möglicherweise auch Freidenker und andere Formen von atheistischen Organisationen, die sagen, wir sind Gläubige, Nichtgläubige. Wegen mir auch. Also wenn wir denn den Steuereinzug machen, muss es eine Summe geben, die der Steuerzahler auch verpflichtet ist abzugeben. Und er entscheidet, wo es hingeht.
Wie viel ist das?
In Italien sind es, glaube ich, 4 Promille. Also es ist mit uns nicht vergleichbar. Also ich zahle schon richtig heftig.
Also 0,4% wären es dann. Und dann kann man sich aussuchen, wo das dann hingeht.
Ich glaube es so. Ich müsste nochmal nachlesen.
Ja.
Aber das, also wie hoch und Ausgestaltung, das habe ich überhaupt nicht, will ich gar nicht fertig definieren. Das ist gar nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, es gibt andere Möglichkeiten. Denn diese Geschichte, wie gehen wir mit dem Islam in Deutschland um? Also ein Bundespräsident hat gesagt, der Islam gehört zu Deutschland, dann war er kein Bundespräsident mehr. Aufregung war groß. Die Muslime sind immer noch da. Also die Finanzierung der Muslime möchte ich eben nicht, dass wahhabitische Netzwerke darüber entscheiden, wie die Gelder transferiert werden. Ich möchte auch nicht, dass die türkische Religionsbehörde entscheidet, wer bei uns am Freitag predigt. Also da bin ich eher dafür, das in geordnetere Bahnen zu kriegen, die aber für alle gleich sind. Also der Anspruch muss sein, dafür sind wir Rechtsstaat, der Maßstab muss für alle gleich sein.
Die Linke gilt ja eher so als atheistische Partei von ihrer Prägung her. Sie hingegen machen jetzt noch, haben noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie Christ sind. Sie haben sich auch mal bezeichnet als den Kieselstein im Schuh der Linkspartei, der sie aber auch gerne sind. Und meine Frage wäre jetzt, fühlen Sie sich dann wirklich so als der Kieselstein, der andere nervt, auch mit Ihrem Glauben? Oder fühlen Sie sich eigentlich ganz wohl, so als jemand, der Christ ist?
Kriegen Sie da Gegenwind? Erstmal fühle ich mich wohl, weil ich kann mir erlauben, auf dem Parteitag zu enden mit, ich wünsche mir mehr Gottvertrauen. Ich wünsche mir mehr Gottvertrauen. Gottes Segen will ich nicht.
Liebe Brüder und liebe Genossinnen und Genossen.
Das ist dann, wenn ich predige und wenn ich eingeladen bin als Prediger. Also es freut mich schon, dass ich in diesem Reformationsgottesdienst wieder eingespannt bin. Und vor kurzem habe ich in der reformierten Gemeinde als Bürgerprediger predigen dürfen. Also als ich im SEMAS gesprochen habe, hat mich der Chef vom Berliner Dom, vom Deutschen Dom eingeladen, am 3. Oktober nächsten Jahres bei ihm die Predigt zu halten. Da wäre ich dann auch mit Gottes Segen unterwegs, beim Parteitag eher nicht. Aber Gottvertrauen, das sage ich meinen Leuten immer wieder. Im universellen Sinn.
Was kommt da zurück? Augenrunzeln, Stirnrunzeln?
Gar nicht. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt der Einzige wäre, der da als gebundener Christ unterwegs ist. Wir haben eine AG Christinnen und Christen in der Partei. Wir haben in der Fraktion einen Katholiken, wir haben eine Muslima, also jedenfalls eine bekennende Muslima. Da, sage ich mal, fühle ich mich weder ausgestoßen noch ausgegrenzt oder irgendwas. In der PDS war es sogar noch leichter. Da spielte noch das schlechte Gewissen der Alt-SED-Kader gegenüber der SED zu DDR-Zeit offensichtlich noch eine Rolle. Im positiven Sinne. Also tatsächlich, es beginnt ja, dass die PDS-Parteiführung mit der Bitte um Entschuldigung bei den Christinnen und Christen schon 1990 eine erste Erklärung abgegeben hat. In Erkenntnis, also sonst gäbe es auch große Schwierigkeiten mit mir und der Partei, wenn ich nicht wüsste, dass es auch diese Auseinandersetzung gegeben hat. Was für Schuld haben wir auf uns geladen mit dem Kampf gegen Kirche, gegen Glauben, der am Ende auf dem Rücken der Gläubigen ausgetragen worden ist. Der ist ja nicht gegen irgendwelche Apparate ausgetragen worden, sondern das Kind in der Schule. Ich kenne einen Bericht von einem Journalisten, der mir sagt, als Kind hat ihn der Lehrer aufstehen lassen und hat dann der Klasse gesagt, heute lachen wir den sowieso aus, weil der Genosse Jähn ist jetzt da oben im Weltraum und der fliegt da schon seit Stunden rum und er hat keinen Gott gesehen. Und der kleine Christoph glaubt immer noch an diesen Komischen, der da oben angeblich sein soll. Aber der Genosse Jähn hat festgestellt, da ist keiner. Lachen wir alle mal den Christoph aus. Das finde ich bedrückend. So eine Berichte finde ich bedrückend. Und das ist für mich eine aktive Form, wie die Erklärung ist, warum die neuen Bundesländer so entkirchlicht sind. Es gibt ja nur zwei europäische Länder, wo es so ist. Also Teil eben Deutschland, das Beitrittsgebiet und die alte Tschechoslowakei, also heute Tschechien. Ist fast komplett entkirchlicht. Und trotzdem spüre ich die Sehnsucht nach Glauben. Also sei es beim Arbeitskampf in Bischofferode, war die Ökumene ein ganz starkes Element. Sei es beim Massaker in Erfurt, beim Gutenberg-Gymnasium, wo abends dann die Kirchen voll waren und wochenlang voll waren. Ich denke, dass auch ein Teil der heutigen politischen Bewegungen, die im rechten Spektrum unterwegs sind, teilreligiöse Züge haben. Also manches von diesen Montagsdemonstrationen, wie ich sie in Gera gesehen habe oder wie ich sie hier in Erfurt sehe, haben sowas wie eine Prozession. Sie haben so eine Art Prozession. Und die Art, wie das Mantra von immer dem gleichen Themen immer wieder durchgekaut wird, kommt mir ähnlich vor. Und ich habe mal zwei AfD-Umzüge gesehen zum Domplatz, also vom Landtag zum Domplatz. Da hatte ich schon das Gefühl, es kommt mir eher wie eine Prozession, wie eine Ersatzreligion vor. Da werden also Gefühle gefüllt, die in der Seele da sind, aber denen kein Angebot gegeben wird und was unsere Kirchen auch nicht geschafft haben. Also ich würde es mir gerne wünschen, aber ich weiß, dass es so nicht ist. Also ist die Frage, wie gehen wir damit um, wenn sowas eben auch gefüllt und anders aufgeladen wird.
Matthias Mirsch, SPD-Fraktionschef, hat bei uns im Interview vor ein paar Wochen einen Satz gesagt, der ziemlich für Wirbel gesorgt hat, wo sich viele Leute auch da zu Wort gemeldet haben. Und zwar hat Matthias Mirsch gesagt, Jesus ist ein Linker. Hat er recht damit?
Also den Jesus, den ich bei San Egidio gesehen habe, der ist ein Obdachloser. Der
war Obdachloser, ja.
Und das, was für mich Jesus ist die Hoffnung. Und ich weiß nicht, was ich da links oder rechts oder sonst was zuordnen soll. Ich glaube, also ich finde, für mich ist Jesus Hoffnung. Und er ist der Zugang zu unserer Art, wie wir unseren christlichen Glauben leben. Der unterscheidet uns dann tatsächlich von dem Judentum und dem Islam, weil wir glauben an Jesus als fleischgewordenen Gott, Teil des Gottes, Gottes Sohn, und an den Gott, der uns verbindet, und den Geist. Und diese Trinität ist für mich nur denkbar mit diesem Jesus und alles, was er... Also für mich ist an Radikalität Jesus nicht zu überbieten. Die Bergpredigt, sagt man doch immer in Deutschland, mit der Bergpredigt könnte man keine Politik machen. Wenn das Menschen sagen, die dann aber sagen, sie seien Christen, aber politische Christen, dann verstehe ich sie nicht. Also ich finde, die Bergpredigt zwingt uns zum Nachdenken und sie zwingt uns in innere Konflikte. Deswegen ist für mich auch die Frage, wie gehe ich mit der Waffenlieferung an die Ukraine um? Eine, die mich immer wieder zerreißt. Ich habe aber immer gesagt, ein überfallener Staat muss sich verteidigen können. Und ich sage das im Bewusstsein der Bergpredigt, weil eigentlich müsste man sagen, wir dürfen gar keine Waffen liefern. Aber dann darf auch der andere keine haben. Und deswegen bin ich immer dafür, wenn also Frau Wagenknecht fordert, keine Waffen mehr in die Ukraine zu liefern, sage ich danke, dann möge Putin mal anfangen.
Herr Ramelow, 1,5 Stunden, vielen Dank für Ihre Zeit. Das war ein sehr interessantes Gespräch und vielen Dank auch für Ihre Eindrücke aus Israel und aus Jerusalem, aus Rom. Und euch danke ich fürs Zuhören bei dieser Folge von Glaube macht Politik. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung gibt und wenn ihr unseren Podcast auch abonniert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.